Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Ist der Teufel bereits am Ziel? So lautete eine Schlagzeile in der Tagespost vor einem knappen Jahr. In dem Artikel wurde von einem Video berichtet, das die Radiolegende Markus Langemann, langjähriger Journalist und jetzt Herausgeber der Medienplattform Club der wahren Worte, produziert hatte. In diesem Video erläuterte er ein Experiment. Er hatte der künstlichen Intelligenz ChatGPT die Frage gestellt: Wenn Sie der Teufel wären, wie würden Sie den Verstand der nächsten Generation zerstören? Die Antwort war nicht irgendein Science-Fiction-Szenario, sondern eine ziemlich genaue Beschreibung unserer aktuellen Wirklichkeit. Markus Langemann hatte in diesem Video dann dazu eingeladen, das Experiment doch selbst zu wiederholen. Und die Tagespost wiederum war darauf eingegangen. Und in dem Artikel berichtet sie nun über das Ergebnis. Sie bekam eine ähnliche Antwort in 8 Punkten, die jeweils noch untersetzt wurden. Das will ich jetzt nicht alles ausführen, ich will nur einige davon zitieren. Um den Verstand der nächsten Generation zu zerstören, müsste laut KI der Teufel zum Beispiel die Wahrheit abschaffen. Es gibt nichts objektiv Wahres. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Oder er müsste, ein zweiter Punkt, die Familie zerstören. Väter müssten als irrelevant dargestellt werden und Mütter als überflüssig. Sex muss von Verbindlichkeit getrennt werden, als reiner Lustfaktor für sich allein stehen. Und drittens, der dritte von diesen 8 Punkten, die Spaltung der Menschheit müsste vorangetrieben werden, Unterschiede wären zu betonen, und jeweils abgeschlossene Blasen, sogenannte Bubbles, müssten geschaffen werden. Soweit nur 3 von diesen 8 Punkten. Diese Erfahrung brachte die Redakteure der Tagespost zu der Frage: Ist der Teufel nicht bereits am Ziel? Nun gibt's ja nicht nur die künstliche Intelligenz, sondern auch und vor allem die Bibel. Und die kommt, wen wundert's, zu einem ganz anderen Schluss. An diesem Sonntag geht es nämlich darum, dass der Teufel keineswegs am Ziel ist und auch nicht zum Ziel kommen kann, weil Christus die Werke des Teufels zerstört hat. Und dazu lesen wir im 1. Buch Mose, Kapitel 3. Die Schlange war das klügste von allen Tieren, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Glaubt doch das nicht, sagte die Schlange, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Die Frau sah den Baum an. Er war prächtig, seine Früchte sahen verlockend aus und man sollte auch noch klug davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss davon ab und gab sie ihrem Mann und auch er aß davon. Da gingen den beiden die Augen auf und es wurde ihnen bewusst, dass sie nackt waren. Deshalb flocht sich jeder aus Feigenblättern einen Lendenschurz. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Sie versteckten sich zwischen den Bäumen. Aber Gott rief den Menschen: Wo bist du? Der Mann antwortete: Ich hörte dich kommen, da bekam ich Angst und versteckte mich, ich bin doch nackt. Wer hat dir das gesagt? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mann erwiderte: Die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht, da habe ich gegessen. Gott fragte die Frau: Warum hast du das getan? Sie antwortete: Die Schlange ist schuld, sie hat mich dazu verführt. Da sagte Gott der Herr zu der Schlange: Du sollst verflucht sein. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Erde fressen, du allein von allen Tieren. Und ich bestimme, dass Feindschaft herrschen soll zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Zur Frau aber sagte er, du wirst viele Beschwerden haben, wenn du schwanger bist, und unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird dein Herr sein. Zum Mann sagte er, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, soll der Acker verflucht sein. Dornen und Disteln werden darauf wachsen. Dein Leben lang wirst du hart arbeiten müssen, damit du dich von seinem Ertrag ernähren kannst. Viel Mühe und Schweiß wird es dich kosten. Zuletzt aber wirst du wieder zur Erde zurückkehren, von der du genommen bist. Staub von der Erde bist du, und zu Staub musst du wieder werden. Adam nannte seine Frau Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen werden. Gott machte für sie beide Kleider aus Fellen, dann vertrieb er den Menschen aus dem Garten Eden, denn er dachte, nun ist der Mensch wie Gott geworden. Er weiß alles, es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Er soll den Ackerboden bebauen, aus dem er gemacht worden ist. Den Eingang des Gartens ließ Gott durch die Cheruben und das flammende Schwert bewachen. Kein Mensch sollte zum Baum des Lebens gelangen. Warum der Teufel keineswegs am Ziel sein kann, hängt nach diesem bekannten und vielfach zitierten Text mit Grenzen, mit Verantwortung und schließlich mit Liebe zusammen. Als erstes mit Grenzen. Und warum sich die Wahrheit nur in zwei Sätzen sagen lässt. Gott hat den Menschen als sein Gegenüber und mit einer überragenden Würde geschaffen. Und er setzt ihm doch auch Grenzen. Er gibt ihm Lebensraum, weitreichende Vollmachten und entzieht einen Bereich seiner Verfügbarkeit. So ist das Leben. Leben funktioniert nur in bestimmten Grenzen. Unmittelbar vor unserem Text wird ja von der Erschaffung der Welt erzählt. Da hat Gott die Welt geschaffen, indem er im Chaos, das hebräische Wort heißt Tohu Wabohu, das zitieren wir ja gern, also indem er im Chaos Leben schafft und indem er in diesem Chaos Grenzen setzte. Da heißt es, er trennte das Licht von der Finsternis. Er begrenzte das Wasser gegenüber dem Land. Und dadurch wird aus dem Chaos Lebensraum. Er schaffte eine Ordnung, um das Leben zu ermöglichen. Wer Raum haben will, muss die Grenzen akzeptieren. Jeder Raum ist begrenzt. Wo die Grenzenlosigkeit herrscht, bricht das Chaos aus. Weil Gott in diesem geschaffenen Raum die Gemeinschaft mit dem Menschen leben möchte, hat er eben auch Grenzen eingerichtet. Aber der Raum ist so großzügig, der ist so weit gefasst, dass der Mensch eigentlich gar nicht zum Ende kommt, ihn wahrzunehmen, ihn zu genießen und ihn sich anzueignen. In der Frage der Schlange zählt das alles aber gar nicht. Sie lenkt die Aufmerksamkeit nur auf das, was nicht geht, und übertreibt dabei noch maßlos. Hat Gott nicht verboten, von allen Früchten zu essen? Wird gleich ausgeweitet auf alle Bäume. Ne? Ihr merkt wohl gar nicht, dass es Gott nur um die Macht geht. Ihr könntet viel größer sein. Natürlich gibt es auch Grenzen, die willkürlich gesetzt sind und die gerade nicht das Leben befördern. Davon können die Älteren in unserem Land, in unserem Teil Deutschlands ein Lied singen. Natürlich gibt es Grenzen, die nicht das Leben befördern. Aber um das zu unterscheiden, muss nach dem Zusammenhang gefragt werden. Das passiert ja häufig gerade nicht. Häufig wird ja immer nur eine einfache Wahrheit vermittelt, die gerade nicht wahr ist. Diese falsche Wahrheit lautet, alle Grenzen wollen nur einschränken. Jeder denkt nur an sich selbst. Allen Ordnungen ist mit Misstrauen zu begegnen. Solche einfachen Sätze, solche schnellen Lösungen hat die Lüge. Die Wahrheit lässt sich immer nur in zwei Sätzen sagen, die sich manchmal scheinbar sogar widersprechen. Ja, es gibt willkürliche und einengende Grenzen. Und ja, Grenzen ermöglichen Leben in Gemeinschaft. Beides zusammen ist wahr. Grenzen oder Ordnungen oder Strukturen. Wer keine Struktur will, der will auch nichts bewegen, hat mal jemand gesagt. Ich habe den Eindruck, dass sich unsere Gesellschaft gerade so spaltet, dass wir Menschen uns gerade deshalb so trennen, weil immer nur eine Seite der Wahrheit absolut gesetzt wird. Wir müssen Grenzen setzen den Ausländern, den Sozialhilfeempfängern, sagen die einen mit einem gewissen Recht. Diese Grenzen können entwürdigen und Leben zerstören, geben die anderen ebenso mit Recht zu bedenken. Kinder brauchen Grenzen in der Erziehung, sonst sind sie nicht mehr gemeinschaftsfähig. Richtig, viele Beispiele beweisen und untersetzen das. Widerspruch der Kinder, Rebellion sind Teil der Willensbildung, die entsprechend Raum braucht, geben andere ebenso begründet zu bedenken. Was steckt dahinter, wenn wir in unseren Diskussionen auch über gesellschaftliche Themen immer nur die eine Seite der Grenzen betonen? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht auch das Streben, zu sein wie Gott, zu wissen, was gut und böse ist, es besser zu wissen als die anderen? Beide Seiten der Wahrheit zu sehen, macht demütiger, verständnisvoller und am Ende auch gemeinschaftsfähiger. Grenzen. Das zweite ist Verantwortung und warum sie Gott uns nicht abnimmt. In der Geschichte ist es danach, als die Schlange ihre Fragen gestellt hat, ganz einfach. Gott hat keinen Zaun um den Baum des Lebens gebaut, keinen Stacheldraht. Ihm kommt es auf das Vertrauen des Menschen an, auf das freiwillige Ja. Er verhindert den Ungehorsam nicht. Es braucht nur einen Griff und das unbefangene Miteinander ist vorbei. Die Menschen erkennen ihre Schutzlosigkeit, ihre Verletzlichkeit und sie fürchten sich vor Gott. Sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Auf einmal haben sie es auch noch mit der Grenze des Todes zu tun. Und Gott, dem so viel an der Gemeinschaft mit dem Menschen liegt, er nimmt die Entscheidung ernst. Er entlässt den Menschen nicht aus seiner Verantwortung. Was wie eine Strafe daherkommt, ist eigentlich nur die Konsequenz der menschlichen Entscheidung. Das, was daraus folgt, indem der Mensch sich so entschieden hat. Du wolltest selbst gut und böse unterscheiden? Du wolltest selbst sein wie Gott? Dann trage auch die entsprechende Last, die Mühe bei der Geburt des neuen Lebens, die Mühe beim Wachsen und Werden. Trage die Gefährdung des Lebens und schaffe dir selbst den Lebensraum, der dir bisher geschenkt wurde. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist in Frage gestellt. Du willst doch herrschen, dann streite um die Herrschaft. Gott nimmt den Menschen ernst. Er nimmt ihn ernst als ein verantwortliches Gegenüber. Keine Handpuppe, die Gott selbst bewegt. Verantwortlich zu sein, kratzt nun wiederum auch am Selbstbild des Menschen. Ich bin doch die letzte Instanz, ich bin doch Gott. Ich setze doch die Maßstäbe. Wie kann ich dann schuld sein? Wie kann ich dann negativ Verantwortung übernehmen? Deshalb wird nichts so häufig abgestritten wie die Verantwortung. Ich bin doch nicht schuld. Selbst wenn es noch so offensichtlich ist. In der Beratung wird Menschen oft gesagt, du kannst doch nichts dafür. Deine Eltern, die Umstände, das, wo du hineingeboren bist. Wie die anderen mit dir umgehen, das ist Schuld dran. Nein, das stimmt nicht. Gott sagt es ganz klar. Und deshalb muss auch die Gemeinde, muss auch die Kirche es jedem von uns immer wieder sagen. Wir sind verantwortlich. C.S. Lewis hat es in seinen Radiovorträgen in der BBC mal so ausgedrückt. Gott erschuf Wesen, denen er einen freien Willen gab. Das heißt Wesen, die sich für oder gegen das Gute entscheiden können. Manche Menschen versuchen sich zwar ein Wesen vorzustellen, das wohl frei ist, aber keine Möglichkeit hat, sich für das Böse zu entscheiden. Es ist die Willensfreiheit, die das Böse möglich gemacht hat. Weshalb aber gab Gott dem Menschen einen freien Willen? Weil der freie Wille, obschon er das Böse ermöglicht, auch das Einzige ist, was Liebe und Güte und Freude überhaupt möglich werden lässt. Welchen Sinn hätte eine Welt von Robotern, von Wesen, die wie Maschinen funktionieren? Das Glück, das Gott seinen höheren Geschöpfen zugedacht hat, sollte darin bestehen, dass sie freiwillig und ohne Zwang in einem Rausch von Liebe und Wonne mit ihm und miteinander vereint sein können, gegenüber dem selbst die leidenschaftlichste Liebe zwischen Mann und Frau verblassen muss. Aber dafür mussten sie frei sein. Und da sind wir beim dritten, bei der Frage der Liebe und wie sie immer einen Weg findet. Verantwortung und die Entscheidung für das Böse sind nicht das letzte Wort, sonst wäre der Teufel am Ziel. Er hätte erfolgreich die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zerstört. Er hätte Gottes Absicht durchkreuzt. Das lässt Gott aber nicht mit sich machen. Seine Liebe ist stärker als alle Angriffe. Er weist dem Menschen einen neuen Raum zu, jenseits von Eden. Immer noch weit genug. Aber jetzt ohne Zugriff auf den Baum des Lebens. Er sorgt dafür, dass der Mensch dort leben kann. Er gibt ihm zum Beispiel Kleidung. Und er sorgt dafür, dass das Land fruchtbar ist, auch wenn Saat und Ernte Mühe bereiten. Vor allem aber, und das ist das Wichtigste, er redet mit ihm. Er lässt ihm immer wieder sagen, und das zieht sich durch die ganze Bibel, durch die ganze Zeit, die außerhalb von Eden zugebracht wird. Er lässt ihm immer wieder sagen, fürchtet euch nicht. Weil es da jenseits von Eden genug Grund zur Furcht gibt. Das ist Gottes Liebe. Er vergibt nicht, weil wir nichts dafür können, weil andere verantwortlich sind. Er vergibt nicht, weil wir nichts dafür können, dass es nun so ist, wie es ist. Er vergibt, obwohl wir alles dafür können, obwohl wir die Verantwortung tragen. Das ist Vergebung. Und weil das so ist, deshalb kommt der Teufel nicht zum Ziel und wird er es nicht kommen. Deshalb muss uns auch nicht bange werden, selbst angesichts vieler kritischer Entwicklungen. Christian, der aus Polen nach Deutschland kam, hat das zum Beispiel ganz praktisch durch seinen Vater erfahren. Eigentlich aus guter Familie, der Vater Richter, die Mutter Hochschullehrerin. Aber dann hatte sich Christian auf Drogenkonsum und den Handel damit eingelassen, war immer wieder straffällig geworden. Was hatten die Eltern geredet? Muss erst etwas ganz Schlimmes passieren, damit du dich änderst, hatte der Vater wiederholt gesagt, aber auch immer wieder hinzugefügt, ich liebe dich trotzdem. Zu fast 5 Jahren Haft wird Christian schließlich verurteilt, kaum ist er eingefahren, stirbt der Vater. Nach einiger Zeit kann er aus der Justizvollzugsanstalt in ein christliches Projekt des offenen Vollzugs, das Seehaus, wechseln. Dort gibt es absolut strenge Regeln, aber Christian entdeckt, als ich ins Seehaus kam, war ich wie faules Obst. Von außen sah man mir nicht an, wie faul ich mein Kern war. Es war, als hätten die Menschen im Seehaus meinen Kern ausgetauscht. All die Gespräche und Strukturen, die Disziplin und Programme, selbst der Frühsport waren Teil meines Veränderungsprozesses. Es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich akzeptierte, dass ich in meinem Innern etwas verändern muss und kann. Vieles ist wieder gut in mir geworden und zugleich sehe ich, was ich alles falsch gemacht habe. Nein, der Teufel kommt nicht zum Ziel. Jesus hat die Zukunft gewonnen. Und deshalb müssen wir nicht resignieren, nicht einknicken, nicht mitmachen. Wenn wir der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gewiss sind, können wir es wagen, manche so einfachen Wahrheiten zu hinterfragen und zu widersprechen. Dann können wir es auch wagen, Grenzen zu setzen, wo sie das Miteinander ermöglichen. Dann können wir ohne Ausreden zur eigenen Verantwortung stehen, auch für die falschen Entscheidungen und Verhaltensweisen. Und wir können dennoch wissen, dass unser Wert niemals in Frage gestellt ist und dass Gott mit uns Gutes vorhat. Amen.